Mit ungefähr 20 war ich mit einigen Freunden unterwegs. Und wir fuhren gemeinsam im Auto und unterhielten uns so über die unterschiedlichsten Themen: Sport, Musik, welche Filme man als letztes gesehen hat, alles, worüber junge Männer halt in dem Alter so reden. Doch irgendwann, so ganz unvermittelt, kamen wir auf das Thema Erziehung. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute so zurückblicke als Vater, finde ich das schon eine lustige Szene. Da sitzen fünf junge Männer, so zwischen 19 und 20 Jahren, in einem Auto und unterhalten sich über das Thema Erziehung, obwohl keiner von denen selbst irgendein Kind hat, nicht mal kleine Geschwister, wo man sagen könnte, okay, die haben schon als Geschwister irgendwie miterzogen. Keiner von uns hatte Verantwortung für ein Leben und trotzdem tauschten wir uns leidenschaftlich über das Thema Erziehung aus. Wir redeten vor allem auch darüber, wie unsere Eltern uns erzogen haben, was wir davon gut fanden, wo wir sagen, das wollen wir genauso machen, aber auch über die Fehler unserer Eltern und wo wir gesagt haben, das würden wir gerne anders machen. Und vermutlich geht euch das nicht anders. Jeder von uns, da bin ich mir ziemlich sicher, wahrscheinlich fast jeder von uns, der hier sitzt, hat sich schon mal über das Thema Erziehung Gedanken gemacht. Egal, ob du selber Kinder hast oder nicht. Ob es bewusst war oder unbewusst. Weil, und das möchte ich euch heute mitgeben, du bist ein Erzieher, vielleicht kein Ausgebildeter, der in der Kita arbeitet, aber du bist einer, ob du willst oder nicht. Vielleicht sitzt du hier und hast dir erstmal gedacht, als Robert sagte, es geht heute in der Predigt um das Thema Erziehung, dass du dachtest, also eigentlich, ich habe keine Kinder, oder meine Kinder sind schon ganz groß, so, das kommt jetzt ein bisschen spät. Was soll ich damit? Damit kann ich doch heute nichts mehr anfangen. Aber ich möchte dir sagen, du bist ein Erzieher, auch wenn es dir nicht ganz bewusst ist. Ich möchte dich nämlich fragen, hast du schon einmal überlegt, welche Menschen haben dich in deinem Leben am meisten geprägt? Ganz sicher würdest du deine Eltern nennen, aber da ist bestimmt noch mehr. Vielleicht war es ein Lehrer in der Schule, der dich sehr geprägt hat, weil er dich mit deiner Geduld beeindruckt hat. Dass er so viel Geduld mit dir hatte, obwohl du so ein schreckliches Kind warst und bis heute denkst, Mann, das war ein toller Lehrer, ich wäre eigentlich gern genauso. Ja, vielleicht sind es aber auch die Tante und der Onkel, die sehr großzügig waren und wo du auch gemerkt hast, Mann, wenn ich groß bin, dann möchte ich auch so großzügig sein. Oder aber, und jetzt spätestens werde ich jeden von euch treffen, es ist ein Freund in deinem Leben. Da denkst du, wie soll ein Freund mein Erzieher sein? Der ist doch wahrscheinlich genauso alt wie ich. Ja, auch ein Freund, der ein vorbildliches Leben führt und der vielleicht auch gute Ratschläge gibt, kann zu einem Erzieher im eigenen Leben werden. Und so, wenn wir uns die Liste der Menschen anschauen, die uns am meisten geprägt haben, dann sehen wir, dass unsere Erzieher nicht nur unsere Eltern waren, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, Menschen, denen es oft gar nicht bewusst ist. Aber warum ist das so? Warum sind nicht nur Eltern Erzieher? Kurz gesagt, Erziehung geschieht nicht nur durch dieses, was man normalerweise kennt, von oben herab zu sagen, okay, das darfst du nicht, sondern Erziehung passiert ständig, denn Kinder sind super gute Beobachter. Sie lernen oft mehr durch das, was sie sehen, als durch das, was sie hören. Die Art und Weise, wie wir reden, wie wir Konflikte lösen und wie wir einander begegnen, wird von Kindern und Jugendlichen ganz, ganz genau wahrgenommen und prägt sie oft stärker als offizielle Erziehungsmaßnahmen. Ich erinnere mich an eine Situation. Mein Sohn ist erst anderthalb, der hat so jetzt gerade die ersten Wörter gelernt und als er noch gar nicht reden konnte, da wollte meine Frau ihn einfach belustigen. Und sie sagte, Jodel, Jodel, Jodel. Also kein sinnvoller Gehalt. Und wisst ihr, was das Erste war, was mein Sohn über die Lippen brachte? Es war dieses Jodel, Jodel, Jodel. Er quatschte das einfach nach. Das war nicht eine bewusste Erziehung, bewusst versuchen, ihm irgendwas beizubringen. Und trotzdem ist da irgendwas schon bei dem ganz kleinen Kind, dass er ganz viel beobachtet, ganz genau und Dinge nachahmt. Das Entscheidende ist also nicht, ob du erziehst, sondern die Frage ist nur, wie du andere erziehst. Denn deine Erziehung, deine Art und Weise, wie du lebst, wie du mit vor allem jüngeren Menschen umgehst, hinterlässt Spuren in deren Leben. Unsere Worte, unsere Handlungen und Entscheidungen, sie prägen Kinder und Jugendliche maßgeblich. Und darum ist dieses Thema auch so wichtig. Denn du erziehst entweder zum Guten oder zum Schlechten. Du kannst nicht nicht erziehen. Und ich glaube, gerade an so einem besonderen Sonntag wie heute, wo wir Kinder segnen, sollten wir uns ganz genau nochmal mit diesem Thema beschäftigen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir haben jetzt alle verstanden, jeder von uns erzieht auf irgendeine Art und Weise, wir haben Einfluss auf das Leben unserer Mitmenschen, aber wie geht jetzt gute Erziehung? Was sollte die Grundlage unserer Erziehung sein? So, und wenn man ins Internet geht und sich ein bisschen umhört, dann gibt es so verschiedene Hypothesen, die sich gegenseitig auch widersprechen. Die eine sagt, du musst möglichst streng erziehen. Weil wenn du nicht streng erziehst, werden die Kinder auf der Nase rumtanzen. Und dann gehen sie ganz falsche Wege und dann ist, so, deswegen, viel strenge Konsequenz. Die zweite sagt, nein, nein, nein. Du darfst Kindern gar nichts verbieten, sondern sie müssen doch lernen, frei das Richtige zu wählen. Und deswegen, um ihre Selbstständigkeit zu fördern, sollte man Kindern nichts verbieten. So. Und dann gibt es noch das Dritte, das ist gerade ziemlich neu und voll im Trend. Und zwar geht es darum, man darf Kindern keine starren Richtlinien vorgeben, sondern sollte immer nach den aktuellen Bedürfnissen des Kindes gucken und die immer erfüllen. Ne? Das heißt, ich gucke, was für Bedürfnisse hat mein Kind und das bekommt es dann auch. Eine möglichst schreifreie Erziehung. Das ist die Idee dahinter. Und wenn man sich das anguckt, diesen ganzen Dschungel voller Hypothesen, und dann könnten wir auch noch unsere Eltern und Großeltern fragen, was die so alles für Ideen über Erziehung gelernt hatten, dann werden wir auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen zu erziehen kommen. Und die Frage ist, was ist jetzt davon gute Erziehung? Und ich kann verstehen, dass man als Eltern da in diesem ganzen Dschungel nichts mehr sieht und fragt so, was mache ich jetzt? Und dann nimmt man einfach das, was einem am ehesten vielleicht zur Persönlichkeit passt. Die Sache ist, ich glaube und bin überzeugt davon, dass die Bibel auch gut eine gute Grundlage, eine sehr, sehr gute Grundlage für eine gute Erziehung gibt. Und das einzige Problem an der Bibel ist, die Bibel ist kein Nachschlagewerk. Wir können jetzt nicht Kapitel 24 aufschlagen, das ist das Kapitel über Erziehung, und dann lesen wir da alles kleinschrittig, wie Erziehung funktioniert. Und jeden Fall am besten auch noch, wenn ein Kind in der Trotzphase ist mit 2 Jahren, dann solltest du so reagieren, und als Teenager, wo dann die nächste Trotzphase kommt, da solltest du so reagieren. So ist die Bibel nicht. Die Bibel gibt uns einen allgemeinen Blick über Leben und wie Leben funktioniert. Und daraus, aus diesen Prinzipien, lassen sich Schlussfolgerungen ziehen für unsere Erziehung. Und die erste und wichtigste Grundlage der Erziehung ist, Erzieher sind Botschafter Gottes. Beziehungsweise Erzieher sollten Botschafter Gottes sein. Wir müssen uns bewusst werden, jeder Erziehungsakt enthält gleichzeitig auch eine Botschaft, die wir den Kindern vermitteln. Mit allem, was wir tun, vermitteln wir den Kindern nicht nur Regeln, die sie behalten müssen, sondern wir vermitteln immer eine tiefergehende Botschaft über Werte, Vorstellungen und Haltungen. Wir zeigen den Kindern damit, was uns wichtig ist. Und wir prägen damit ihr Denken über das Leben, über sich selbst und auch über Gott. Das müssen wir uns bewusst werden. Erziehung ist nicht nur etwas, was mit Taten zu tun hat, sondern Erziehung hat auch immer mit dem Herzen ganz tief innen drin zu tun. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wir prägen mit unseren Handlungen, mit unserem Erziehungsstil, prägen wir das Denken über Leben, über sich selbst und auch über Gott. Und es reicht nicht aus, einfach irgendwie zu erziehen, dass sie irgendwie dahin kommen. Und dieses Bild von einem Botschafter, dieses starke Bild, das gibt uns auch Paulus in 2. Korintherbrief 5, Vers 20. Da sagt er zu den Christen: So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Paulus benutzt hier ganz bewusst dieses Bild als Botschafter, was er den Christen vermittelt. Ein Botschafter ist immer ein Vertreter. Entweder ein Vertreter irgendeiner Autorität, eines Landes oder aber auch seiner eigenen Botschaft. Aber Paulus macht ganz klar deutlich, wir als Christen, wir sollten nicht Botschafter unserer eigenen Botschaft sein, sondern wir sollten Botschafter Gottes sein. Und die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Wenn wir das mal auf die Rolle von uns Erziehern übertragen, heißt das Folgendes. Unsere wichtigste Aufgabe als Eltern und Erzieher besteht darin, ein beständiges und treues Werkzeug in den Händen Gottes zu sein. Damit unsere Kinder ein echtes Gottbewusstsein entwickeln und lernen, in Beziehung mit ihm zu leben. Das ist unsere größte und wichtigste Aufgabe als Erzieher, dass du ein Werkzeug Gottes bist und den Kindern dadurch vermittelst, ein echtes Gottbewusstsein zu entwickeln und ihm zeigst, was es bedeutet, in Beziehung mit ihm zu leben. In seinem Buch Papa sein, Mama sein bringt der Autor Paul David Tripp diesen Gedanken auf den Punkt. Er schreibt: Eltern und Erzieher sind nicht die Besitzer ihrer Kinder. Du bist kein Besitzer deines Kindes. Das gehört nicht dir. Ich weiß, das hört sich erstmal komisch an. Das Kind gehört Gott. Und deswegen bist du eigentlich, das Kind ist dir nur geliehen, damit du ein Botschafter Gottes im Leben dieses Kindes sein kannst, um Gottes Liebe, seine Wahrheit und seine Gnade an die Kinder weiterzugeben. Und ich glaube, dass dieser Unterschied zwischen Besitzererzieher und Botschaftererzieher uns oft überhaupt nicht bewusst ist und gar nicht klar ist. Und deswegen möchte ich darauf noch einmal ein bisschen genauer eingehen. Was ist denn der Unterschied dazwischen? Ein Besitzererzieher ist der Ansicht, dass seine Aufgabe darin besteht, aus dem Kind etwas zu machen. Er setzt seine Autorität, seine Zeit, sein Geld und seine Energie gezielt ein, um seine Vorstellungen von einem erfolgreichen Kind zu verwirklichen. Und das möchte ich nochmal betonen, das sind nicht immer schlechte Ziele. Das sind auch oft gut gemeinte, oft auch auf der Bibel aufbauende Prinzipien, die man Kindern weitergeben möchte, als Besitzererzieher. Aber das Problem liegt nicht in dem Ziel, in dem Wunsch, dass das Kind das Richtige tut, sondern in der Haltung dahinter. Besitzererzieher suchen ihren Selbstwertgefühl in den Leistungen der Kinder. Und sie versuchen, die Kinder nach dem eigenen Plan zu formen, und sie messen ihren Erfolg darin an einem tadellosen Benehmen, an Noten, an Trophäen und so weiter. Das heißt, wenn das Kind sich gut benimmt, dann bin ich ein gutes Elternteil. Wenn das Kind sich schlecht benimmt, bin ich ein schlechtes Elternteil. Wenn das Kind gute Noten schreibt, bin ich ein guter Erzieher. Wenn das Kind schlecht in der Schule ist, bin ich ein schlechter Erzieher. Und dabei, wenn es gut läuft, fühlen sich die Eltern super. Dann geht es ihnen richtig gut und sie klopfen sich am besten noch auf die Schulter innerlich und sagen, ja, dein Kind, das hast du mal wieder richtig gut hingekriegt. Aber läuft es schlecht, ist man gekränkt und ärgerlich. Und dabei tragen die Kinder unbewusst die Last für das Ansehen der Eltern. Und das ist keine gute Erziehung. Und das möchte ich nochmal betonen. Selbst wenn sich ein Kind gut zu benehmen weiß in einem bestimmten Kontext, heißt es noch nicht, dass man ein Botschaftererzieher war. Wie ist denn ein Botschaftererzieher? Wie denkt er? Er denkt ganz anders. Er weiß Folgendes. Er ist beauftragt, Gottes Herz zu spiegeln. Und die Kinder gehören letztendlich ihm. Die Identität, sie liegt bereits in Christus, nicht im Verhalten des Kindes. Und darum weiß er, dass er die Kinder nicht krampfhaft irgendwie kontrollieren muss, um sich selber gut zu fühlen, sondern seine Aufgabe versteht er darin, ein Werkzeug Gottes zu sein. Sie zu lieben, sie zu lehren und Grenzen zu setzen und zugleich, und das ist ganz wichtig, Gott zu vertrauen, dass er Herzen verändert. Erfolg bedeutet nicht perfekte Kinder. Die gibt es übrigens auch gar nicht. Sondern Erfolg bedeutet, dass man ein treuer Mitarbeiter an Gottes größerem Plan ist. Besitzer handeln oft aus Stolz oder Angst. Botschafter handeln aus Demut und Abhängigkeit. Ein Botschaftererzieher fragt sich in jeder Situation, wie kann ich Gottes Herz meinem Kind jetzt gerade nahe bringen? Das ist die zentrale Frage. Nicht, wie kriege ich es hin, dass mein Kind sich jetzt richtig benimmt, sondern die Frage ist, wie kann ich Gottes Herz meinem Kind gerade nahe bringen? Es ist ein kleiner Unterschied, der aber eine riesen Auswirkung hat. Und ganz ehrlich, wir meisten bewegen uns oft in diesem Spektrum, dass wir wechseln von Besitzer und Botschaftererzieher. Keiner von uns ist immer Botschafter, keiner von uns wird wahrscheinlich immer Besitzer sein. Aber wenn wir uns bewusst werden, dass es diesen Kampf gibt, können wir darauf reagieren und können es daran arbeiten, mehr und mehr Botschaftererzieher zu werden. Wie sehe das praktisch aus? Wir saßen letztens mit Freunden am Tisch und haben darüber geredet und darüber, dass man Kinder gern mal veräppelt. Zum Beispiel erzählte jemand, dass er eine Geschichte gehört hat, wo eine Mutter den Kindern gesagt hat, wenn du lügst, dann wird hier oben auf der Stirn ein Stern aufleuchten. Das heißt, deswegen wissen wir Eltern immer, wann Kinder lügen. Und was glaubt ihr, was passiert ist? Beim nächsten Mal, als die Kinder gelogen haben, kamen sie so zu den Eltern. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Es war natürlich eine witzige Situation. Man denkt sich so, eigentlich schon eine gute Idee. Sollte man sowas auch machen? Und ich finde, meine Frau hat da etwas sehr, sehr Gutes gesagt. Sie sagte in dem Moment, was für eine Botschaft vermitteln wir Kindern damit, wenn wir sie so belügen? An sich ist es, das Verhalten wird dann richtig, weil, also ich meine, wir sehen direkt, dass sie lügen, wir können sie darauf ansprechen und trainieren, Lügen ist schlecht. So würde ein Besitzererzieher handeln. Aber ein Botschaftererzieher denkt anders. Welche Botschaft vermitteln wir den Kindern damit, dass wir sie so belügen? Okay, meine Eltern, die dürfen lügen, die machen das, nutzen sich einen Vorteil daraus. Und ich weiß, das ist eine Kleinigkeit. Und es geht jetzt nicht auf Kleinigkeiten rumzuhacken, aber einfach mal, um dieses Denken zu verstehen. Meine Frau sagte dann, ich würde das ungern mit meinen Kindern machen. Und so sehen wir, wie dieser Unterschied zwischen einem Botschaftererzieher und einem Besitzererzieher aussieht. Jetzt ist natürlich noch die wichtigste Frage und die Sache, das Problem ist, wir könnten jetzt noch stundenlang über das Thema Erziehung reden, weil es einfach ein Riesenthema ist, gerade auch noch genauer einzusteigen. Aber ich möchte noch mal kurz anreißen, was ist denn überhaupt die Botschaft, die Gott uns weitergeben will? Wir haben verstanden, jeder von uns ist ein Erzieher. Wir sollten Botschafter oder wir sind Botschafter in unserer Erziehung. Jetzt wollen wir auch Gottes Botschafter sein, aber was ist denn die Botschaft Gottes? Und das können wir gar nicht so schnell im Detail klären, aber zwei Dinge sind wichtig. Das allererste ist Gesetz in der Erziehung. Grenzen aus Liebe. Gott hat uns in seinem Wort, in der Bibel, ein Gesetz gegeben. Und dieses Gesetz, da geht es nicht darum, uns Dinge zu verbieten, sondern es soll uns zeigen, wie wir mit unseren Nächsten leben können, wie wir in der Beziehung zu Gott leben können. Es soll Orientierung schaffen, uns eine Hilfe geben, wie ein gutes Leben funktioniert. Und die Bibel zeigt uns eben nicht einfach nur schöne Geschichten oder nette Impulse, sondern die zeigt uns, was gut ist und was uns schadet, was uns schützt und was uns zerbricht. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann wissen wir aus eigener Erfahrung, dass gerade Kinder Orientierung brauchen. Kinder müssen wissen, was gut und was schlecht ist, was weh tut und was heilt. Einfachstes Beispiel, Herdplatte. Also jetzt einem Kind nicht zu sagen, dass der Herd heiß ist oder dass es den Topf runterziehen sollte, wäre fahrlässig. Paulus sagt in Römer 7, Vers 7 etwas ganz Wichtiges. Er sagt, die Sünde hätte ich nicht erkannt, wenn ich nicht das Gesetz hätte. Die Sünde, meine Fehler hätte ich nicht erkannt, wenn ich nicht das Gesetz hätte. Ohne Maßstäbe merkt keiner, dass etwas schiefläuft. Ohne Gottes Gesetz würden weder wir noch unsere Kinder wissen, dass wir einen Retter brauchen. Grenzen zu setzen und Fehlverhalten zu korrigieren, ist kein Zeichen von Lieblosigkeit. Davon, dass ich meinem Kind keinen Spaß gönne oder dass Gott uns keinen Spaß gönnt. Im Gegenteil, es ist Ausdruck echter Liebe. Erziehung ohne Regeln ist wie Autofahren ohne Verkehrszeichen. Klingt erstmal verlockend. Ich kann überall so schnell fahren, wie ich will. Macht ja mehr Spaß. Aber die Folgen, das Chaos, das wäre verheerend. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nehmt euch das bitte mit. Das Gesetz allein reicht nicht aus. Das Gesetz, es kann aufdecken, aber es kann nicht heilen. Das Gesetz kann Regeln setzen, aber es kann das Herz nicht verändern. Das Gesetz kann die Schuld zeigen, aber es kann nicht vergeben. Und genau hier machen wir Eltern oft einen Fehler. Wir glauben, wenn wir nur klare Regeln aufstellen, und konsequente Grenzen setzen und Fehlverhalten bestrafen, dann werden sich unsere Kinder schon zum Guten entwickeln. Aber das stimmt nicht. Vielleicht hast du es schon selbst erlebt oder kennst das aus deinem eigenen Leben. Kinder können Regeln kennen und trotzdem rebellieren. Kinder können sich äußerlich anpassen, aber innerlich ganz weit weg sein. Das Gesetz allein reicht nicht aus. Wenn Regeln das Herz verändern könnten, dann hätte Jesus nicht kommen müssen und am Kreuz sterben müssen. Mach dir das klar. Wenn Regeln das Herz verändern könnten, hätte Jesus nicht kommen müssen. Kinder brauchen das Gesetz, ja. Aber noch viel mehr brauchen sie Gottes erneuernde und rettende Gnade. Das Gesetz zeigt den Kindern ihre Not. Die Gnade Gottes zeigt ihnen den Weg zur Rettung. Und wenn wir als Botschafter Gottes unterwegs sind, dann können wir unsere Erziehung nicht wie ein Trainingslager gestalten, in dem Leistung zählt und Fehler irgendwie bestraft werden. Gottes Reich funktioniert ganz anders. Gottes Reich, es atmet Gnade. Und genau diese Luft sollten unsere Kinder als allererstes einatmen, wenn sie mit uns leben. Sie brauchen Gnade. Und zwar nicht irgendwie als eine theologische Idee, wovon man ihnen erzählt, sondern sie müssen das in ihrem Leben spüren und erleben, dass sie in einer Atmosphäre der Gnade aufwachsen können. In dem bekanntesten Gleichnis der Bibel macht Jesus das deutlich. Da ist ein Sohn, der alles verbockt hat. Er ist in seinem Leben hat er sich völlig verrannt, hat sich zerstritten mit seinem Vater. Und dieser Sohn, als er am Abgrund seines Lebens ist, denkt er sich, ich sollte zurückkehren. So, mir geht so schlecht. Ich gehe zu meinem Vater und selbst wenn ich wie einer seiner Sklaven werde, geht es mir immer noch besser als jetzt. Er dreht um, geht nach Hause. Und wisst ihr, wie Jesus den Vater beschreibt, der als Bild für unseren Gottvater im Himmel funktioniert? Der steht nicht in dem Türrahmen und wartet, bis sein Sohn auf Knien angekrochen kommt und sich entschuldigt. Sondern Jesus erzählt davon, dass dieser Vater dem Sohn entgegenrennt, ihm schon von Weitem sieht, ihn in die Arme schließt und ein Fest für diesen Sohn feiert. Der Vater hätte allen Grund, diesen Sohn wieder wegzuschicken, zu sagen, du, was kommst du hier wieder an? Aber Gott, obwohl der Sohn nichts vorzuweisen hat, außer Schmutz, Schulden und Scham, nimmt er ihn an. Das ist Gnade. Gnade heißt, angenommen zu werden, bevor du etwas vorzuweisen hast. Gnade sagt, du bist geliebt, nicht weil du alles richtig machst, sondern weil ich mein Herz für dich öffne. Und das bedeutet natürlich nicht, dass Gnade gleichbedeutend wäre mit Beliebigkeit, als wenn alles erlaubt wäre. Gnade ist kein weichgespülter Erziehungsstil. Sie nimmt Sünde ernst. So ernst, dass Jesus ans Kreuz ging und dafür starb. Der Preis wurde bezahlt. Aber sie lässt keinen Menschen in dieser Schuld, sondern zeigt einen Weg zurück für den, der es möchte. Und genauso sollen unsere Kinder Gott auch kennenlernen. Nicht als unnahbaren Richter, der irgendwo weit weg genau guckt, was ich mache auf jedem Schritt und dann zack, dich bestraft, wenn du was falsch gemacht hast. Sondern als gnädigen Gott, der einen leiten will und das gute Leben zeigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das Ganze praktisch aus? Das sind ja tolle Ideen und das ist die große Herausforderung. Daran wachse ich auch gerade täglich, das zu lernen. Und ich möchte euch 2, 3 Beispiele geben, wie Gnade in unserer Erziehung Platz nehmen kann und stattfinden kann. Wenn Kinder zum Beispiel Fehler machen, dann bedeutet Gnade in der Erziehung zu haben, das nicht als Katastrophe zu sehen, sondern als Gelegenheit zu wachsen. Wenn ein Kind wütend wird, lügt oder sich daneben benimmt, dann geht es nicht um die Frage, wie konntest du nur oder welche Strafe sollte ich jetzt für dich machen, damit du wieder vernünftig lebst, sondern immer um die Frage, was ist los mit deinem Herzen? Was braucht dein Herz gerade, um Gott näher zu kommen? Und das kann sein, dass man klar Grenzen aufzeigt. So. Aber dann auch zeigt, dass man nicht wichtig ist, dass man als Eltern dann, und das ist die Herausforderung, nicht selber auch wütend wird oder sonst etwas, das als persönlichen Angriff der Kinder wahrnimmt, sondern, ne, und da ist es wichtig, die Identität in Gott zu haben. Zu wissen, ich bin von Gott geliebt und ich soll jetzt Botschafter, Werkzeug sein. Und wie Gott mit Ruhe und Geduld diesem Kind zu begegnen und ihm einen Weg zu zeigen aus seiner Schuld. Es kann bedeuten, wenn das Kind etwas gemacht hat, jemand verletzt hat, dass es Konsequenzen dafür in Anspruch nehmen muss. Gott befreit uns nicht von jeder Konsequenz. Wenn wir andere verletzen, müssen wir uns trotzdem noch entschuldigen, was auch nicht so leicht ist. So, aber das Kind zu leiten, wie Gott das machen würde. Gott gibt uns auch nicht nach jedem Fehler direkt irgendwie so einen Stromschlag oder so, dass wir direkt wissen, oh, wir haben jetzt was falsch gemacht, sondern Gott ist geduldig und er leitet uns nach und nach den richtigen Weg. Und Gottes Gnade Platz zu machen, bedeutet eben, unsere Kinder auch als Sünder zu verstehen, als genauso wie wir, die Fehler machen. Und denen man dann einfach auch mal vergibt und ihnen zeigt, Gott vergibt ihnen auch, wenn sie Buße tun und ihnen dann aber auch aufzeigen, was das Problem ihrer Schuld ist. Gnade in der Erziehung bedeutet aber auch, dass wir als Eltern ganz viel Gnade Gottes brauchen und Gnade leben. Sowieso Gottes Gnade, dass er uns Weisheit gibt für die Erziehung, aber auch, wenn wir Fehler gemacht haben. Wenn wir unfair gegenüber unserem Kind gewesen sind, wenn wir wütend geworden sind und versagt haben, dann drückt das nicht einfach weg, weil du der Erwachsene bist und du entscheiden kannst, sondern hab die Größe und entschuldige dich bei deinem Kind. Eine Sache, die bei mir immer noch, werde das nicht vergessen können, wie meine Eltern mal zu mir kamen und sich entschuldigten für eine Sache. Ich weiß nicht, wie alt ich war, 11, 12 wahrscheinlich. Ich habe diese Szene noch so eingebrannt in meinem Kopf, ich werde sie niemals vergessen und bin meinen Eltern unendlich dankbar dafür. Ich habe in dem Moment ganz, ganz viel Gnade erlebt und gespürt. Kinder sollen lernen, Fehler machen dich nicht wertlos. Schwäche ist kein Tabu. Und sie sollten dadurch auch lernen, dass echte Reue wichtig ist, um Beziehungen wiederherzustellen, dass es heilsam ist für unsere Beziehung. Aber da sollten wir dann nicht stehen bleiben, sondern ich möchte euch ermutigen, nehmt eure Kinder dann auch mit rein in eure Entschuldigungen, die ihr nicht nur Gott ihnen gegenüber aussprecht, sondern auch Gott. Dass sie erleben, wo sie Gnade finden können, nämlich bei ihrem Vater im Himmel. Sie sollten sehen, dass auch wir Eltern beten, Gott, vergib mir, hilf mir. Und sie sollen spüren, dass Gottes Thron ein Ort ist, wo sie neu anfangen können. Wenn unsere Kinder merken, Mama und Papa leben von der Gnade Gottes, sie brauchen sie auch, sie sind nicht perfekt, aber sie finden Gnade bei Gott, dann werden sie auch selber lernen, danach zu leben. Und man könnte noch so viel mehr über dieses Thema sagen, aber ich möchte hier langsam zum Schluss kommen. Wir haben eine Kindersegnung gefeiert. Ein wunderschönes Fest. Und die Kindersegnung, Robert sagte schon, ist es mehr als ein symbolischer Akt. Sie ist gleichzeitig auch eine Erinnerung und ein Auftrag an die Eltern, aber auch an uns als Gemeinde, als Menschen, die diesen Kindern nahestehen. Und deshalb stellt sich für uns heute ganz praktisch die Frage, welche Gemeinde wollen wir für unsere Kinder sein? Welche Erzieher möchten wir für diese Kinder sein? Wollen wir eine Gemeinde sein, in der Kinder vor allem funktionieren, in der sie leise, brav und angepasst sein müssen? Oder wollen wir eine Gemeinde sein, in der Kinder erfahren, hier ist ein Ort, wo Gnade und Wahrheit zusammenkommen, wo Menschen ehrlich miteinander umgehen können und wo Grenzen gesetzt werden? Ich wünsche mir das für diese Gemeinde. Ich wünsche mir das für jeden, der heute hier sitzt und ein Erzieher ist, dass wir Menschen sind, wo andere Gott kennenlernen können. Dass sie am Umgang miteinander sehen, wie Vergebung funktioniert. Dass man an Konflikten nicht zerbrechen muss. Und dass sie Gott kennenlernen als einen Gott, der sie liebt, kennt und sie begleitet ihr ganzes Leben lang. Ich möchte dich ermutigen, werde ein Vorbild. Lass uns Vorbilder der Gnade und der Wahrheit Gottes sein. Und vielleicht ist dieser Tag auch ein Tag, in dem du ganz persönlich Buße tun musst, wo du merkst, ich war kein Botschafter Gottes. Ich habe meine Kinder als Besitzer erzogen oder bin noch dabei. Dann nimm Gottes Gnade in Anspruch. Sie ist heute da. Du kannst bei Gott Vergebung finden und kannst jetzt einfach nochmal neu anfangen. Vielleicht sitzt du auch hier und hörst das alles und hast noch nie diese Entscheidung für Gott getroffen, für ein Leben mit diesem Gott. Dann gilt auch dir die Einladung. Auch heute darfst du diese Entscheidung treffen. Weil diese Erziehung der Gnade, wenn wir selber das nie erlebt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das alleine hinkriegt. Du brauchst Gott dafür. Du musst es erstmal selber erleben, bevor du das anderen beibringen kannst. Was wir nicht selber erlebt haben, schaffen wir auch nicht, anderen beizubringen. Deswegen auch da die Einladung für dieses Leben mit Gott. Wenn du das heute dich dafür entscheiden willst, kannst du dich gern bei Robert oder bei mir oder bei Eugen melden. Oder vielleicht kennst du auch jemanden hier aus der Gemeinde. Jeder weiß von denen, wie der Weg zu Gott geht, dann melde dich einfach bei ihm. Das ist nur ein Gebet weit entfernt. Ich möchte gerne zum Schluss für euch noch beten, oder für uns alle besser gesagt, weil wir alle das brauchen. Ich lade euch ein, aufzustehen und dann möchte ich noch für euch beten. O Herr, ich danke dir für jedes Kind, für jeden Jugendlichen, den du in unser Leben schenkst. Danke dir auch für deine Wahrheiten, dein Gesetz und deine Gnade. Wir haben oft versagt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir versagt haben. Und mache uns, Herr, neu zu Vorbildern. Hilf uns, deine Liebe weiterzugeben, Botschafter Gottes zu sein. Klar, ehrlich und voller Geduld. Segne unsere Kinder und beschütze sie und führe sie in eine echte Beziehung zu dir. Danke, dass du uns begleitest. Amen.